Huff, Pow, der Comic-Podcast.
Powered by Black Dog Comics.
Dann sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Peng Puff Pau, der Comic-Podcast. Wir haben mit mir Robert Moldenhauer. Hallihallo da draußen und herzlich willkommen, Hans.
Hallo, hallo.
Endlich wieder hier. Und wir haben zwei Dinge heute vorbereitet. Starten wir gleich rein.
Wir läuten jetzt mit ein bisschen Comic-Talk die dunkle Jahreszeit ein. Es ist ja ein super Zeitpunkt, weil letztes Wochenende wurden ja die Uhren umgestellt.
So.
Ne? Das ist da hier alles geplant.
Gestern quasi, ja.
Das kriegt man ja gar nicht mehr so mit in Zeitalter von digitalen Uhren, die das alles selber machen auf dem Handy und sowas. Also mir musste das irgendwie, die Nachrichten, die ich am nächsten Tag gesehen habe, mussten mir das sagen.
Okay.
Und das hat dann erklärt, warum ich irgendwie so ausgeschlafen wirkte.
Aber es macht was mit einem, ne? Ganz kurz. Ich merke das immer daran, wenn meine Nachbarin, die ist schon ein bisschen älteren Semesters, Inge, liebe Grüße, Shoutout an Inge.
Grüße, Kira. Geil.
Wenn sie es hören sollte. Nee, und die ist halt immer ganz drollig, weil, also ich kenne ihre Uhren mittlerweile schon, weil sie jedes Jahr zweimal bei uns dann vor der Tür steht. Ob ich nicht mehr rüberkommen kann, mir nochmal die Uhren angucken kann.
Oh, cool.
Und sie hat halt eine Funkuhr. Die braucht aber immer ein bisschen länger.
Ja.
Oder die Batterie ist dann alle, weil die Uhr dann überfordert ist, weil nach einem halben Jahr, das ist dann auf einmal zu viel. Beziehungsweise 5 Monate und 7 Monate für die Klugscheißer da draußen. Aber ja, dadurch weiß ich dann, also ich kann es nicht vergessen.
Ah, super. Aber das ist doch toll.
Ja. Guck mal, geht die noch richtig?
Aber ich finde das ganz gut, weil es ist dann wirklich so ein, wie gesagt, so ein offizieller, wirkt wie so ein offizieller Beginn von wegen, jetzt wird's dunkler, jetzt wird's gemütlich.
So.
Das ist das Thema
richtig.
Der ersten Sektion.
Cozy quasi, Cozy Comics. Du hattest das so ein bisschen angestoßen, das Thema, nämlich aus diesem ganzen Booktalk und Buchbereich, die Buchempfehlung und so weiter.
Ja. Ganz genau, da ist mir so aufgefallen, so peripher, es ist ja also so, ich finde Herbstzeiten überhaupt, Winterzeit auch, das ist irgendwie Lesezeit, ne?
Ja.
Auch wenn das, also bei mir ist es so, das macht statistisch gar keinen Unterschied, ja? Ich bin niemand, der im Sommer rausgeht, im Gegenteil. Das heißt, ich lese jetzt wahrscheinlich nicht mehr und auch nicht weniger als in den vorigen Monaten, aber irgendwie fühlt es sich doch anders an. Und irgendwie kriege ich auf jeden Fall mehr aktiv Lust aufs Lesen. Und in dem Sinne, genau, sind wir irgendwie auf das Thema gekommen, womit, ne, setzt man sich jetzt auf die Couch, macht sich einen Tee und was nimmt man jetzt eigentlich in die Hand, um es mal endlich zu lesen in den, praktisch langen Herbst- und Wintermonaten und Wintertagen.
Ganz
das war
genau.
So die Idee.
Ritualisierst du das dann auch so ein bisschen? Weil das ist mir bei uns zu Hause aufgefallen, dass wir das so seit 1-2 Jahren tatsächlich machen, wenn es dunkler wird. Entweder wird jetzt, was ja jetzt auch relativ, also ich musste lernen, dass es neu ist, ne? Es gibt jetzt so Lo-Fi-Playlisten, ne? Oder Lo-Fi-Music.
Mhm.
Früher war das Fahrschlagmusik für mich einfach oder so, oder Lounge-Musik.
Ja.
Nein, es heißt jetzt Lo-Fi, Lo-Fi, keine Ahnung, Boomer meldet sich. Egal. Und wir haben es gestern tatsächlich so gemacht, dass wir einfach irgendwie Lagerfeuer angemacht haben auf dem Fernseher und er sich hier dann in seine Ecke gesetzt hat mit Kuscheldecke und heißem Tee oder Kakao oder so.
Total.
Ne? Also man liest anders, so. Auf jeden Fall, genau. Und ich habe aber dahingehend mal schnell geguckt, gibt es denn eine Definition, weil wir haben ja beide einen wissenschaftlichen Hintergrund mal. Du zumindest mehr als ich. Ey, du hast doziert immer.
Ja.
Und geguckt, ob es denn eine Definition gibt. Und
da kann ich gleich so reingrätschen, die Sache, ne? So Definitionen, ja, es ist wichtig und sowas, aber in Stichwort Wissenschaft, Definitionsdiskussionen waren immer die langweiligsten.
Ja, das ist, die zieht sich auch mal sehr lange. Ja.
Aber klar, ist nötig. Deswegen, in dem Sinne, fangen wir damit an. Guter Punkt.
Ja, das ist halt friedlicher Eskapismus, ne? Also zumindest das, was ich gefunden habe, war keine Gewalt.
Mhm.
Ich will es jetzt gar nicht so diffamierend runterbrechen, aber im Prinzip war das zusammen mit den Playlisten, sag ich schon, mit den Top 10 und Buchlisten, die ich so gefunden habe, es waren Kindercomics. Also es ist nicht böse gemeint, aber es waren größtenteils halt wirklich, also so viel heile Welt und rosarot und viel Pastelltöne oder Tiny Titans. So.
Ja.
Also jetzt nichts, wo mein älteres Herz für schlägt.
Ich glaube, da ist der Punkt, da ist es dann wirklich, dann kommen wir halt in das Wortgehasche und dann ist halt wirklich, da sind die Wörter total wichtig, weil es macht ja total Sinn, dass das irgendwie als cozy Wohlfühl-Comics irgendwie angepriesen werden. Aber ich glaube, wir wollten auf was anderes hinaus und genau das tun wir dann auch noch. Ich glaube so, wenn man jetzt im englischsprachigen Raum gucken würde, dann würde man halt nach Autumnal zum Beispiel gucken oder gut, jetzt, ne, Oktober, Halloween, Spooky Season, ne? Mhm. Da kommen so andere Bereiche, ne? Und das läuft aber alles irgendwie zusammen. Und genau, also ich merke bei mir, und vielleicht so können wir das, sag ich mal, zu diesem Cozy-Begriff vielleicht ein bisschen abgrenzen. Ich merke bei mir, dass ich doch schon saisonal lese.
Mhm.
Und oder auch Filme und sowas. Ne? Also ich mache es da genauso, dass ich mir so, also ich setze mich nicht im Winter hin und guck irgendeinen Adventure-Film, der im Dschungel spielt oder sowas. Mache ich nicht, weil ich denke, ja, nee, das ist nicht die Stimmung dafür. Ich will, dass es, draußen ist kalt, auch wenn es bei mir kuschelig, cozy, ja, ist. Irgendwie will ich dann doch mit in der Kälte bleiben.
Ich kann das total nachvollziehen. Ich kann The Batman zum Beispiel hier mit Pattinson, kann ich auch nicht im Sommer gucken. Passt einfach nicht.
Stimmt, so. Ist jetzt genau die Zeit.
Genau, der spielt auch genau spielt jetzt. Genau jetzt,
in der Woche nach Halloween, ne?
Ja. Tatsächlich, letztes Jahr hätte es sogar richtig gut gepasst, weil die Tage, an denen Halloween war, ist 2024 wie in The Batman gewesen. Das heißt, als The Penguin rauskam und hätte das geklappt, dass der neue Film ja 2026 dann spielt und so. Also das wäre von der zeitlichen Reihenfolge wäre das Wahnsinn gewesen. Aber naja, es war der kleine Moment und der ist weg.
Der ist weg. Aber hey.
Ja, aber nein, kann ich total nachvollziehen, dass bestimmte Filme auch nur zu bestimmten Jahreszeiten passen. Und so ist es mit Comics genauso, gebe ich dir recht.
Genau, und dann habe ich mich irgendwie vor das Regal gestellt und die ganzen ungelesenen Sachen mir mal angeguckt.
In meine Bibliothek gegangen.
Ja, ja, die Bibliothek, wo die Sachen auf dem Boden rumliegen, verteilt. Und
Pappkisten.
Ja, genau. Und ja, also eigentlich auch ein netter Anreiz, sich mal wirklich was vorzunehmen, wie du sagst, das auch so ein bisschen zu ritualisieren und sowas. Und eine Sache, die ich gerne in den kommenden Wochen und Monaten lesen würde, das ist von George Bess, ein Franzose, der mehrere Hardcover-Bände, die sind jetzt erschienen vor einer Weile, zu Dracula, Frankenstein und der letzte war Hunchback of Notre Dame.
Okay.
Und damit, ne, da sind wir auf jeden Fall im Herbst, wir sind im Oktober, wir sind bei Halloween mit dieser, das ist ja Gothic Fiction, ja. Und der Punkt da ist, also ne, es sind Storys, die wir kennen, klar, die einem bewusst sind, aber es ist ja schön, die immer mal auch wieder auf neue Art und Weise, eben zum Beispiel auch in Comicform, ja, wieder kennenzulernen.
Mhm.
Und das Besondere hier ist halt George Bess, Franzose, franco-belgische, praktisch Comic-Kultur, sieht man auch, finde ich, das ist so ein ganz, ganz eigener Stil, der aber auch sehr zum Beispiel an so Stiche des 18., 19. Jahrhunderts erinnert. Ich bin so bei Gustave Doré, so rein ästhetisch, was auch schwarz-weiß alles.
Okay.
Ne, und das passt irgendwie alles da sehr gut, um so diese Atmosphäre zu schaffen.
Also wie sehr detailreich und so. Ne? Du hast mir vorhin mal ein paar Bilder gezeigt, weil mir hat es gar nichts gesagt.
Auf jeden Fall. Ja. Also viele Striche. Ne? Also ne, das ist halt, um das zu schattieren, ja. Ne? Wenn nicht mit Farbe gearbeitet wird, dann eben mit feinen Strichen. Das finde ich immer. Das hat so einen ganz eigenen, ja, einen atmosphärischen Stil auch. Und es ist ja oft so bei franco-belgischen Sachen, dass die Übersetzung ins Englische dauert oft recht lange, also erstaunlich lange. Und oft ist da der Deutschmarkt sogar schneller, weil die näher beieinander sind. Also ich meine nicht nur geografisch, sondern ich glaube auch einfach kulturell. Ne? Das ist so, wenn man sich zum Beispiel neuer Asterix-Band ist gerade rausgekommen, wenn man sich die Zahlen anguckt. Okay. Das ist unglaublich, ne? Und das ist halt fest auch in Deutschland verankert, während US-Comics zum Beispiel ja immer noch so eine, also selbst in Zeiten von Superheldenfilmen immer noch eine Nische sind.
Mhm.
Ja, und das ist recht spannend. Und das führt aber dazu, dass so Sachen wie eben Dracula, Frankenstein, Hunchback von George Bess so ein bisschen auf Umwegen dann in der englischen Sprache landen. Und dadurch, dass ich des Französischen nicht mächtig bin.
Ja, ich auch nicht.
Und es einfach präferiere, auf Englisch zu lesen, freue ich mich dann sehr darüber.
Mhm.
Plus, weil, ne, ich meine, Dracula, Frankenstein in dem Fall sind ja auch englischsprachige Geschichten gewesen, Hunchback nicht. Mhm. Aber genau, darauf freue ich mich.
Weißt du, ob das noch weiter fortsetzt? Also ob da jetzt, also wenn wir jetzt so bei, das, ich will jetzt nicht Universal Monster sagen, ne? Aber
das läuft auch.
Ja, ne? Aber wenn, weiß ich, hier der Golem oder Jekyll und Hyde sind ja zum Beispiel, das spielt ja alles so.
Das ist eine gute Frage, bin ich mir nicht bewusst. Wie gesagt, würde mich auch gar nicht wundern, wenn vielleicht schon mehr raus ist, aber noch nicht übersetzt. Weiß ich aber gerade nicht aus dem Kopf. Aber Universal Monsters, da würde ich direkt draufspringen, weil
das ist
zum Beispiel auch, gerade läuft ja Invisible Man bei den Image Version der Universal Monsters rein. Die haben ja praktisch angefangen mit Dracula und dann Creature from the Black Lagoon, Mummy etc. Mhm. Und dies zum Beispiel, die bietet sich auch gut an, weil das hat auch eine winterliche Atmosphäre und ist ja auch Horror, ja, und das passt ja auch und ist sehr gut, kann ich nur empfehlen, ist gut geschrieben, toll gezeichnet und ja, macht Lust auf mehr.
Als du das Thema vorgeschlagen hattest und ich dann so in mich gegangen bist, waren bei mir so, war ich erst so bei Guilty Pleasures, so dieses, da ist bei mir auf jeden Fall immer wieder Dark Knight Returns und Year One von Frank Miller. Also zum einen, auch die passen, finde ich, nicht in den Sommer. Die gehen für mich immer, was aber glaube ich auch eher daran liegt, das war so das erste Mal, ich weiß selber, es klingt ein bisschen langweilig, ne, weil Gotham by Gaslight ist auch mit dabei, das sind so die drei Dinge.
Ja.
Worauf ich hinaus will ist, die Frank Miller Sachen verlieren insofern immer ein bisschen an Attraktivität, je älter ich werde. Weil man die halt immer, also du liest die halt jedes Mal anders und jedes Mal irgendwie neu mit Blick auf Zeitgeschehen, das eigene Alter und denkst, aber für das, was sie damals waren, waren sie halt so wichtig. Nichtsdestotrotz, Gotham by Gaslight spielt dann auch wieder mit rein. Das ist schon so ein bisschen dieses viktorianisch, Gothic, ne? Auch Steampunk.
Absolut.
Das passt halt so super in diese Zeit. Das liest man halt nicht im Sommer.
Nee,
so.
Total, bin ich auch voll. Und auch die Nachfolgeserie, da war ich an, also jetzt läuft ja inzwischen die zweite, also das ist ja dann League for Justice, läuft gerade. Also praktisch, sie haben ja Gotham by Gaslight genommen und dann fortgesetzt nach langer Zeit. Das erste war, genau, Kryptonian Age und jetzt ist es League for Justice.
Das ist sogar schon die dritte und vierte Fortsetzung.
Batman Gotham by Gaslight erschien 1989. Der 52-seitige One-Shot wurde geschrieben von Brian Augustin und gezeichnet von keinem Geringeren als Mike Mignola, dem Schöpfer von Hellboy. Die Fortsetzung Batman Master of the Future erschien nur 2 Jahre später, ebenfalls geschrieben von Brian Augustin. Allerdings stammten die Zeichnungen dieses Mal von Eduardo Barreto.
Genau.
Genau, und das passt da total rein. Das ist auch eine Sache, die stimme ich dir voll zu. Ich glaube, das hängt halt damit zusammen, dass, wie gesagt, es ist viktorianisch, es ist irgendwie dieses Gothic, was wir schon genannt haben. Und ich finde, das ist immer noch was Besonderes. Ich will jetzt nicht einen riesen Exkurs anfangen, weil ich könnte jetzt 2 Stunden darüber reden. Das ist jetzt eigentlich, ich liebe dieses Thema. Aber, also, was Gothic ist und was es ausmacht und was es zum Beispiel auch abgrenzt zu anderen Definitionen von Horror oder sowas. Und das ist ja im Herbst, im Oktober, landet man da ja medial sehr oft. Aber ich merke das immer bei mir. Ich bin nicht der größte Horrorfan, aber ich liebe Gothic. Und das ist ein eigener Bereich. Und es ist auch nicht nur, Gothic ist nicht nur eine Subsektion von Horror oder sowas, sondern, also historisch gesehen, ist die Idee von Horrorliteratur oder Horrormedien kam ja viel später. Ne? Also das war, Gothic Literature war einfach ein riesen so Wendepunkt, dass das so kodifiziert wurde, aber es ging weit darüber hinaus. Also wir reden halt über das Ende des 18. Jahrhunderts, dann hat sich das so durchgesetzt, dann gab es noch eine große Welle Ende des 19. Jahrhunderts und eigentlich aber in der Zwischenzeit bis heute ist das ungebrochen und das ist halt so eine Kulturströmung, wo es um ganz viele verschiedene Sachen geht, aber in zum Beispiel auch Grusel und das Unheimliche und unheimlich auch da wieder im Sinne von etwas, was außerhalb des Normalen liegt, etwas, was nicht ganz fassbar ist und deswegen gruselig wird. Ja, und deswegen wird Gothic ja auch zum Beispiel in Goth-Subkulturen dann zelebriert, ja, weil es darum geht, anders zu sein, weil es darum geht, sich vom Mainstream abzugrenzen. Ne? Und da sind wir dann beim Punkt, wo in Gothic-Literatur und dann erweitert Medien und kulturellen Bereichen geht es immer um das Andere, ne? The Other. So etwas, was außerhalb dessen liegt, was wir als vermeintlich normal wahrnehmen. Und das, finde ich, ist immer spannend. Und für mich persönlich auch immer interessanter als einfach so Schock-Horror.
Ja,
oder so Gross-Out. Body-Horror und sowas. Das kann auch tiefgehend sein, hat total seine Berechtigung und sowas, aber ich merke immer, dass Gothic mich am meisten anspricht und vor allem, wenn es eben auch zum Beispiel in dieser Zeit des 19. Jahrhunderts viktorianisch, wenn es da verortet ist, bin ich sofort dabei. Also es ist so, dass, wenn ich eine Comic-Ankündigung sehe und dann, ja, es spielt irgendwie in der Zeit, sage ich, ja, Gucke ich auf jeden Fall rein.
Hellboy fällt mir da zum Beispiel auch ein.
Hellboy ist auch
spielt da ja auch total mit rein. Ja. Aber ja, dann ist Goth ist halt eher Grusel als Horror, ne? So dieses, genau. Vielleicht auch eher das, ne, dieses subtile Suspense.
Ja, ganz genau, das ist es.
Was da eher spielt als.
Richtig, ne? Und das, dann sind wir dann auch, ne, bei Batman wieder gelandet. Gotham, ja.
Mhm.
Gothic. Das ist ja, ja. Das kommt ja nicht von irgendwo her, ne?
Ja.
Und deswegen finde ich auch, bin ich total bei dir, dass Batman passt sehr gut in die in die dunkle Jahreszeit rein. Und lädt auch immer da wieder zum Reinlesen ein, ob neu oder alt. Total, total.
Ja.
Ne? Was hast du denn noch so auf deinem Backlog für die folgenden Monate?
Zu viel, wie immer. Cozy Comics sind für mich halt Comics in der dunklen Jahreszeit, weil, wie gesagt, ich nehme mir da auch eher Zeit für zum Lesen tatsächlich,
ja.
Um auch so Sachen wegzuarbeiten, auch weil das so urlaubsmäßig auch mal passt, weil, kleiner Insider, unser Hauptfeiertag zu Hause ist halt tatsächlich Halloween und die Zeit um Halloween.
Mhm.
Das heißt, da wird da auf jeden Fall auch immer Urlaub genommen. Und während andere ja so im Sommer oder so ist, bei uns wirklich die Haupturlaubszeit ist um Halloween rum und das ist dann halt auch die beste Zeit, um den Pile of Shame so ein bisschen abzuarbeiten und sich da in Sachen zu stürzen. Ich hing bei X-Men total hinterher. Damals ja so mich ein bisschen geärgert über Hickman. Was heißt geärgert, ne? Das ist ja sehr anspruchsvoll gewesen, House of X, Powers of Ten, ja. In vier Zeitebenen. So lese ich X-Men eigentlich gerade. Ne, ich versuche aktuell dran zu bleiben, versuche den Hickman-Run nebenbei noch aufzuholen, plus dann die Sachen, die irgendwann mal in der Vergangenheit davor auch passiert sind.
Wow.
So etappenweise, weiß ich nicht. Age of Apocalypse, genau. Das nämlich auch gerade, weil das auch gerade komplett neu aufgelegt wird. Weil relevant haben wir jetzt gerade. Gut, genau. Aber das ist so jetzt ein bisschen sehr weit ausschweifend gewesen. Aber so dieses, es ist dann echt eher dieses, sich die Zeit nehmen und halt so Story-Arcs wegzuarbeiten. Außer dieses, sich vorzunehmen, okay, doch, Gotham by Gaslight muss ich irgendwie einmal im Jahr gelesen haben. Jetzt kommt hinzu, ich habe vor ein paar Monaten auch noch eine Actionfigur bekommen, die dazu passt. So, deshalb ist das dann auch nochmal ganz nice. Aber ja, aber da bin ich zum Beispiel raus. Bei den neuen Sachen, die habe ich auch noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ne? Also,
aber
ich mag es auch nicht, wenn es dann gleich wieder so groß wird, weißt du? So, also,
ja.
Warum muss jetzt schon Gotham by Gaslight? Also ja, natürlich kann ich es nachvollziehen. Wir hatten es gerade, ne?
Das Ding ist, ich war da auch total skeptisch, weil halt
okay.
Gotham by Gaslight sowas, ne, so was ganz Eigenständiges und irgendwie was Besonderes ist. Und Mike Mignola, ne, und sowas, das ist, ne, da ranzugehen, ist ja immer eine Challenge so für egal wen. Und deswegen war ich da sehr skeptisch und dann sehr positiv überrascht, als dann die erste neue Reihe losging, weil, also zwei Sachen. Der Schreibstil ist halt angepasst an die Zeit und da sind wir wieder dabei. Mhm. Es emuliert praktisch den Schreibstil von Literatur des 19. Jahrhunderts.
Okay.
Was ich großartig finde. Das macht einfach Spaß zu lesen. Und ich denke mir dann immer so, ich werde auch so richtig altbacken. Nee, so, ha, wann ist das verloren gegangen? Ja.
Als auch so mit Sprache gespielt wurde.
Genau. Ne? Das ist einfach, finde ich, ist angenehm zu lesen. Also stilistisch, na klar, ne? Da kann man nicht alles über einen Kamm scheren und sowas. Aber klar, das ist natürlich anders, ne? weit über 100 Jahre her und sowas. Da verändert sich Sprache ja. Und aber auch, ne, auch stilistisch sind die neuen Gotham by Gaslight-Serien, finde ich, sehr beeindruckend, weil das ist halt auch so, vor allem die erste Reihe, also Kryptonian Age, spielt vorwiegend in Gotham.
Mhm.
Und dann sind es halt wirklich, das ist dann so schön, so eine fantastische Version von Gotham, die mir sehr gut gefällt, weil du hast halt viktorianische Hochhausschluchten, die es in der Form natürlich nicht gab, aber die einfach toll aussehen, ne? Und da ist sehr viel Detail in den Stadtansichten und in den Sets praktisch, so nenne ich es jetzt mal, und in den Szenerien ist vielleicht passender, das hat mich sehr überzeugt und da war ich dann voll dabei. Also ich finde es super.
Okay.
Ja, wo wir das schon bei aktuellen Serien sind, wir hatten noch eine andere, über die wir sprechen wollten, nämlich
The Adventures of Lumen N. Und das ist eins dieser kleinen Mysterien, wo ich wusste, ja, ich kann mich daran erinnern, dass ich das in meine Abo-Box gepackt habe. Ich weiß aber nicht mehr, warum. Und packe das Heft aus und schlage die Seite auf und denke mir so, könnte um Captain Nemo gehen. Also ich hatte wirklich, ne, keine Ahnung. Und ja, turns out, Mensch, spielt 1901 und erzählt in erster Linie nicht die Geschichte von Captain Nemo, sondern es geht um seine Enkelin und es passiert jetzt auch noch nicht so viel in der ersten Ausgabe. Aber das macht, es ist, sieht schön aus. Es ist, wie du schon sagtest, das ist, glaube ich, auch so, dass Popkultur so ein Phänomen ist, dass was aus Literatur rübergetragen wird. Ich weiß gar nicht, irgendwo gab es ein Zitat von wegen so, Schulliteratur wird auf einmal wieder interessant oder so. Frei übersetzt jetzt, ich habe es wieder Bleeding Cool irgendwie nur gelesen gehabt, weil die wirklich hochgepriesen wird irgendwie. Die Serie, komme ich auch gleich noch drauf, aber dass jemand, also Captain Nemo ist halt ein Begriff, den jeder kennt.
Aha.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe jetzt erst angefangen, 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne zu lesen. Ich kannte das nicht. Also ich wusste, dass es das Buch gibt. Man weiß ja grob, worum es geht bei solchen Sachen. Und das finde ich immer spannend. Und gerade auch so ein bisschen die Ankündigung, dass noch mehr Leute aus der Zeit irgendwie wohl auftauchen können und sollen.
Mhm.
Auch gerade aus den Büchern von Jules Verne. Fand ich dann schon sehr spannend, tatsächlich.
Ich finde auch, ich bin großer Freund davon. Das ist ja halt einfach so, also diese Form von Abenteuerliteratur finde ich, klar, die spricht für die Zeit, in der sie geschaffen wurde, ja. Aber ich glaube, das ist, was es auch interessant macht, weil es wird dann auch gleichzeitig so eine Zeitreise. Also es ist so zum einen ist es halt, ne, dieser Grundgedanke des Eskapismus, ja, der funktioniert einfach immer, der ist halt wirklich zeitlos, das hört sich an wie so ein Klischee, aber ich meine das wirklich so. Das ist halt, also ich merke es bei mir auch so, es gibt einfach immer Punkte im Leben, wo man woanders hin will.
Ja.
Und die Literatur lädt natürlich dazu ein. Und während es es ist ja oft so, dass Abenteuerliteratur im 18., 19. Jahrhundert war ja oft sehr kolonialistisch, ne? Und von wegen, das ist schon erdgebunden im Sinne von Abenteuer in fremden Ländern, und dann gibt es natürlich auch viele Sachen, die zu kritisieren sind.
Ja.
Das ist so dass der Punkt, wo man heute, wenn man zurückguckt, auf jeden Fall kritische Brille aufhaben sollte. Aber dieser Grundgedanke von es gibt etwas, oder es gibt Orte auf der Welt, die wir nicht kennen, die unergründet sind, die mysteriös sind, etc., etc., das, finde ich, ist ein spannender Gedanke, weil der so ein bisschen verloren gegangen ist in Zeiten von Satellitenbildern und Google Maps und sowas, ne? Und das und dieser Idee, dass ja, okay, eigentlich ist alles durch und ja, wir waren noch nicht wirklich auf dem, oder ich weiß nicht, wie der aktuelle naturwissenschaftliche Stand ist, was Marianas Trench angeht. Da gibt es bestimmt noch viele unergründete Bereiche, ne? Diese tiefste
Meeresschlucht.
Genau. Aber das bestimmt jetzt nicht die News. Das ist jetzt nicht, ne, das war ja eine Zeit lang so, dass halt die großen Neuigkeiten kamen halt von irgendeiner Arktis-Mission.
Mhm.
Ja, wo da ein Schiff bricht auf ins Eis und da wurde täglich darüber berichtet.
Ja.
Ja? Das gibt es heute in dem Sinne nicht mehr, ne? Und deswegen, da sich ein bisschen dann in diese Zeit zurückzuversetzen, wo das so war, finde ich total spannend. Und das macht Jules Verne natürlich meisterhaft. Ja.
Okay, ich bin gespannt. Ich habe jetzt, wie gesagt, erst angefangen, aber genau. Natürlich, also man kennt ja diese Geschichten, ne? Ich meine, das ist das, was ich meine, dass diese Figuren immer wieder aufgegriffen werden können, weil es immer wieder funktioniert. Sei es auch Sherlock Holmes ist ja genauso. Also es ist ja genau dieses 19. Jahrhundert, dass da diese Faszination irgendwie losgebrochen hat oder losbricht.
Ja.
Also zumindest für uns beide scheinbar. Und wahrscheinlich auch für viele andere. Ansonsten würden diese Phänomene ja bis heute nicht überdauern.
Das stimmt, weil es ist wie so oft, man kann in der Geschichte natürlich immer Parallelen zu seiner aktuellen Lebenswelt ziehen. Und das funktioniert wahrscheinlich für alle Perioden, ne? Aber mir geht es auch oft so, es ist irgendwas ist es ästhetisch, was mich da anspricht. Und dann passiert das eigentlich immer, dass ob es irgendwie historische Recherche ist oder irgendeine Form von Fiktion, die aber diese Ästhetik benutzt. Und dann kommen da aber immer wieder Parallelen auf, die das wieder höchst aktuell erscheinen lassen. Ne? Also so kulturell, sozial. Und dann sind wir halt wieder bei Adventures of Lumen N, was praktisch diese Abenteuerlust und diese Faszination mit Abenteuer wieder aufhängt und eben sehr schön aus der Perspektive oder mit der Perspektive von der Enkelin.
Mhm.
Ja, und das finde ich natürlich auch eine frische Perspektive auf diese Sache, und ich bin total gespannt, wo es hingeht.
Ja, mir ist schon die erste Parallele auch aufgefallen, weil wir haben ja zwischendurch, also wir sehen die Geschichte als hier in einer, ne, Third-Person-Narrator, aber auch, so wie Jules Verne zumindest 20.000 Meilen und mehr geschrieben hat, auch wieder aus der Ich-Perspektive, mit ihren Tagebucheintragungen.
Ja.
Ne, in denen wir die Geschichte teilweise mitbegleiten. Das finde ich auch einen interessanten Kniff. Genauso wie die Tatsache, was Nemo eigentlich gerade macht.
Ja.
Weil Der hat einfach gar keinen Bock mehr auf die Menschheit gehabt.
Ja.
Also, ne, warum wissen wir nicht, aber er hat sich einfach zurückgezogen, weil ihm alle auf den Sack gegangen sind und genießt mehr so seinen.
Ja.
Der Zustand, ja, in dem er sich gerade befindet, ist halt, weiß ich nicht, ob er gerade auf Drogen ist oder nicht, keine Ahnung, aber er befindet sich auf jeden Fall gerade in seinem eigenen Universum. Du wolltest aber gerade was sagen, Entschuldigung.
Ja, nee, ich wollte, weil das, danke, da leuchten meine Augen, wenn du über diese verschiedenen Perspektiven sprichst, weil das ist auch so ein stilistisches Mittel, das sehr oft in Gothic Literature auftaucht. Okay. Auch da Dracula, Frankenstein machen das auch ganz bewusst, dass du verschiedene Perspektiven hast, dass Narrativen in andere Narrativen eingebettet sind. Mhm. Und auch das trägt halt zu dieser Atmosphäre bei, dass man nie hundertprozentig sicher sein kann, ob das jetzt alles so stimmt, ja? Also das ist ja, ne, das ist auch wieder diese, es wird einem nicht so faktisch hingeknallt, sondern in dem Moment, in dem man ein Tagebuch liest, ist das natürlich total subjektiv, ja? Ja. Und natürlich, ja, vom Autor, Autorin geschrieben, aber in der Fiktion ist das von einem Charakter geschrieben und dann ist das natürlich keine absolute Autorität mehr, die einem jetzt so eine Geschichte aus einer Gottperspektive erzählt, sondern es ist ein Bericht, ein Erfahrungsbericht. Und das ist zum einen immersiv und zum anderen hilft es halt auch, zum Beispiel in Dracula ist es halt ganz, ganz toll gemacht, dass es das Mysterium weiterhin aufrecht erhält, weil du halt dir das selber so ein bisschen wie so ein Detektiv zusammensuchen musst aus den Audioaufnahmen und aus den Tagebucheinträgen, aus einem Brief etc. etc.
Ja, bei Sherlock Holmes, glaube ich, sind es nämlich Watsons Aufzeichnungen, ne?
Ganz genau, Watson schreibt.
Ja, stimmt.
Das ist das Ding, das ist alles aus der Perspektive von einem Sherlock Holmes Superfan. Das finde ich aber auch ganz, ganz spannend, wenn man sich das vor Augen führt. Und das lädt natürlich dann auch in Adaption dazu ein, das damit auch zu spielen. Ja. Ne? So von wegen, okay, das Bild von Sherlock Holmes in der Öffentlichkeit durch Watson mag ein anderes sein als das, was passiert, wenn die wirklich zu zweit in der Baker Street sitzen und da ihr Leben verbringen.
Ihren Tee trinken, genau.
Ja.
Ja.
Aber ich glaube nochmal auf die Personage hinter Adventures of Lumen End können wir nochmal zu sprechen kommen, weil da hast du sehr spannende Entdeckungen gemacht. Geschrieben nämlich von James Robinson.
Ja.
Wir hatten beide, glaube ich, denselben Eindruck. Ich habe das gelesen und dachte, hier schön ein
frischer Autor.
Dark Horse lädt ein, so. Ja. Aber nein, das stimmt nicht.
Nee, Mann ist seit 1989 aktiv, hat für alle geschrieben mittlerweile, hat sogar das Drehbuch, ich weiß nicht, ob das Drehbuch geschrieben oder mitgeschrieben hat, für League of Extraordinary Gentlemen, was ja auch sich sehr am Fundus der Figuren des viktorianischen Zeitalters bedient hat. Also
und natürlich der Comicreihe von...
darauf wollte ich hinaus, genau. Natürlich die Comicreihe und dann die Adaption als Film.
Ja.
Die ich nie zu Ende oder nie komplett gesehen habe. Ich weiß, dass sie ein bisschen umstritten ist.
Die hat dazu geführt, dass, war das nicht so?
Das war Sean Connerys letzter Film.
Sean Connerys letzter Film und Alan Moore auch nie wieder in Film-Credits auftauchen konnte.
Ja.
Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
Ja, das deshalb, ich will ihn insofern in Schutz nehmen, als dass er das Drehbuch geschrieben hat. Ne?
Ja.
Wir wissen ja nicht, wer da noch mit dran rumgedockt hat. Nein, aber der hat wirklich, also die Liste ist ewig lang an Projekten, ob Batman. Am bekanntesten ist er wohl für eine Inkarnation von Starman bei DC.
Mhm.
Jack Knight, glaube ich, weil er den Charakter mit erfunden hat, zusammen mit jemand anderem. Genau, und ja, ist auf jeden Fall ein alter Hase, aber es war irgendwie ganz witzig, weil wenn du rangehst mit dem Gedanken oder dem Gefühl, das ist jetzt so ein junger, frischer Autor, dann ist es total niedlich. Weil ich finde, so wirkt es halt auch. Und gerade, weil er hinten nämlich noch, und das finde ich richtig toll, oder wolltest du dazu was sagen?
Gerne.
Jetzt erklärt sich auch, warum es ein Zitat gibt von Phil Hester. I waited, it feels like a lifetime. Und ich dachte mir so, Bro, komm runter, wie alt seid ihr? Okay, ja gut, ihr seid alt, alles klar. So, sorry, okay. Weil er hinten sind noch ein paar Erläuterungen von ihm drin auch. Und das wird ein bisschen eingeordnet für Menschen wie mich, die zum Beispiel 20.000 Mal oder mehr nicht gelesen haben. Und daher unter anderem auch meine Vermutung zumindest aktuell, dass es eine fortlaufende Serie zum ersten Mal oder seit langer Zeit bei Dark Horse zu sein scheint. Weil es sich nicht so liest, als wäre das eine Miniserie, die nach 5 Ausgaben zu Ende ist, weil er mehrere Story-Arcs anspricht, die da wohl noch kommen sollen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er das nur auf 4, 5 Hefte.
Das finde ich total spannend. Und auch was du sagst, ich glaube, das ist es, weil das wirkt irgendwie wie so ein Heft, das halt ganz viel, also so Freude hat. Also, das hört sich irgendwie blöd an, aber ich glaube, so ist es. Also daher kamen wir irgendwie auf diese falsche Fährte zu glauben, dass das so ein junger, frischer,
ja, ich glaube auch,
verbrauchter Writer wäre, weil da irgendwie so Begeisterung drin steckt. Und ich finde, das merkt man einfach auf der Seite beim Lesen, ne? Und das ist total toll. Du hast auch schon den Namen Phil Hester genannt, der ist für die, zumindest die Pencils zuständig. Mhm. Auch schon seit langem dabei, unter anderem Batman Animated.
Stimmt, genau.
Das macht stilistisch auch total Sinn. Phil Hester ist mir auch schon seit, ich glaube zum ersten Mal ist er mir mit Shipwreck bei Aftershock tatsächlich untergekommen. Fand ich total interessanten Stil, der mir gut gefallen hat. Und hier und da ist er immer wieder dabei gewesen. Er hat, glaube ich, auch irgendwie ein paar Nummern Action Comics vor ein paar Jahren gemacht. Oder Superman. Aber Punkt ist, finde ich, sehr, sehr angenehmer, cartoonhafter,
ja,
Stil, ohne überkandidelt zu sein, ja?
Muss ich nämlich nochmal gucken. Ich muss auch die ganze Zeit an Disneys, oh Gott, wie ist denn das, Reise nach Atlantis oder so denken?
Atlantis einfach nur,
ne?
Oh ja, ja, toller Film.
Oder?
Ja, toll.
Ja, also der erste.
Ja, klar, über so Sequel und, by the way, Concept Art von Mike Mignola.
Ach, okay, ja, das erklärt einen. Ja,
total, ne?
Und so passt wieder alles zusammen, das ist halt so witzig.
Da sind wir wieder bei. Ja. Das war auch so. Und als ich das gelernt habe, ich dachte, ja, ja. Deswegen mag ich es so. Ja. Genau, und das ist da alles drin, ne? Das ist so eine stilistische Ecke, die da einfach total passt. Und dann wird das Team, und das ist auch so, ne, so richtig klassische Teamaufstellung im Sinne von Phil Hester macht die Pencils und dann geht jemand für die mit den Inks rüber.
Genau, Mark Deering,
genau. Farben von Bill Crabtree und Letters von Jim Campbell.
Ja.
Ne, also wirklich so 5 Leute, die da ihr Herzblut reinstecken. Und ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, wo das hingeht.
Ja.
Zweite Ausgabe ist gerade raus.
Du hast sie schon gelesen, ne?
Aber ich verrate jetzt.
Aber die Begeisterung bleibt, oder?
Genau, das ist zweite Ausgabe ist Exposition, aber trotzdem noch mit so ein paar Einsprenkelungen von wieder, ne, dem Stand der Welt. Mhm. Also man kriegt so ein, okay, was ist passiert? Und dann kriegt man auch noch einen Geschmack auf, okay, wo geht das Ganze hier hin? Und das passt zu dem, was du gesagt hast, mit dieser Vermutung, dass das was Größeres werden könnte, weil die Welt öffnet sich so richtig. Mhm. Mal schauen, wie lange und wie weit. Bleiben dabei. Und wir haben es vorhin so angeschnitten durch den Film. Die Parallelen zu League of Extraordinary Gentlemen von Moore und O'Neill, die sind natürlich, die bieten sich natürlich hier an. Ne? Und ich finde, mit dem Konzept, ohne ein Abklatsch zu sein. Ne?
Ja, das genau. Er hat auch gesagt, er will sich, also Nemo, ne? Er will sich dann auch nicht,
ja.
Also da will er sich jetzt nicht irgendwie noch an anderen Figuren bedienen, die da jetzt irgendwie wohl.
Richtig, aber.
Aufkamen.
Genau, in diesem Spiel mit literarischen Figuren, ich finde da, das kann sehr viel Spaß machen. Natürlich auf jeden Fall für zu haben.
Genau, und ein weiteres Indiz nur ganz kurz war nämlich auch noch, dass ich irgendwo eine Ankündigung gesehen habe für Volume 1 als Trade Paperback. Mm. Was ja eigentlich auch nicht so. Deshalb, ich bin gespannt. Eine Sache noch kurz positiv zu dem Buch und dann haben wir beide nämlich noch eine kleine Kritik. Es ist auch so, es liest sich, also der Aufbau des Heftes, die erste Seite, nachdem du das Heft umgeschlagen hast, ist ja auch mit einer kleinen Illustration oben und dann werden die ganzen Beteiligten aufgeführt und so. Und selbst da, finde ich, gibt man sich so viel Mühe. Also früher hat man sich bei Büchern ja richtig viel Mühe gegeben mit Illustrationen und so weiter. Ne? Und ich habe eine ganz alte Ausgabe aus den 50er Jahren, 51, 52 von Mark Twain zum Beispiel. Und da sind die Charaktere halt vorne auch einfach dargestellt in der Klappe. Muss ich den mal mitbringen, ist total schön. Auch generell über deine Faszination für Gothic und so weiter können wir auf jeden Fall nochmal viel mehr drüber reden, weil ich erinnere mich da auch an ein schönes Ladengespräch über Charles Dickens.
Ja.
Und wie Charles Dickens wahrgenommen wurde eigentlich zu seiner Zeit und so. Und das machen wir auf jeden Fall auch nochmal. Worauf ich hinaus wollte ist, ich mag den Aufbau alleine dieses einzelnen ersten Heftes schon, weil auch hinten die Erläuterungen, das Glossar quasi, ne, was mit bei ist. So, das ist mit sehr viel Überlegungen gemacht. Und wenn sie das so weiterführen, dann, also hoffe ich, hat man da viel Spaß mit. Und das könnte dann definitiv auch ein cozy Comic werden. So.
Oh ja, das so, oh, was ein Schluss, toll. Also, ne, so ein Rückschluss auf das, sehr gut. Aber bin ich total bei dir und ich finde so richtig schön, dass wir jetzt so beide drauf gekommen sind. Und da kommen wir dann auch zu der Kritik, die du angesprochen hast. Die Kritik, die nicht an das Team geht, sondern an den Verlag Dark Horse. Weil das ist im Laden, ist mir schon öfter aufgefallen, dass Dark Horse unglaubliche Serien hat, also richtig gute Serien, richtig gute Leute, aber die zu wenig gelesen werden. Also wie zum Beispiel, ne, Adventures of Lumen N würde ich jetzt jedem weiterempfehlen, der irgendwie mit all den Sachen, die wir angesprochen haben, d'accord ist. Aber das hat jetzt bei weitem keinen Ansturm verursacht. Ne? Und dann schaue ich halt auf andere Verlage, die eigentlich in derselben Liga spielen, wie zum Beispiel Boom, die das deutlich besser machen. Und was ich mit besser machen meine, ist einfach Werbung.
Ja.
Und das ist ein Punkt. Also Boom hat das irgendwie raus. Und bei Dark Horse funktioniert das nicht so. Und ich weiß nicht, was es ist. Und dann ist es praktisch, ja gut, die Arbeit dann halt von Comic-Händlern wie mir, das dann praktisch hoffentlich in die Welt rauszutragen, weil da gehen, glaube ich, einfach richtig gute Serien auch mal unter.
Ja, bin ich total bei dir. Ja. Und ja, natürlich, klar, als Händler auch mit anzupreisen, aber natürlich in erster Linie trotzdem ja auch dir zum Beispiel zu sagen, übrigens, da kommt der neue geile Titel von James Robinson. James Robinson, weißt du, dem Bestselling Author New York Times. Also jeder kriegt das ja in irgendeiner Art und Weise normalerweise gebacken, auch ein mittelmäßiges Material sehr gut zu verkaufen in erster Linie. Und hier wäre es das halt wert. Das ist ja genauso wie mit, ich weiß gerade leider nicht mehr, was du mal mitgebracht hattest. Das war doch auch Dark Horse, was dann jetzt immer noch so wieder zusätzliche kleine Miniserien hatte.
Minor Threads.
Minor Threads, genau.
Ja, stimmt.
Oder was war das andere, was ich davor von Mario mal empfohlen bekommen hatte, was total geil war? Where Monsters Lie.
Ja, ja.
So, ne? Gute, wirklich gute Geschichten und so viel verschenktes Potenzial quasi, was da liegen gelassen wird, weil man es einfach nicht vernünftig bewirbt. Ich weiß jetzt nicht, wie stark Dark Horse ist. Ich sehe das bei Boom nur immer, wie viel die halt auch mit Videos zum Beispiel arbeiten, bei YouTube. Da werden kleine Werbevideos gemacht und so. Das catcht mich jedes Mal. So.
Und das ist das Ding. Deswegen kann ich jetzt auch meine Kritik ist nicht hilfreich in dem Sinne, weil ich keine Lösung vorschlage. Aber der Punkt ist ja, ich bin nicht auf Social Media unterwegs oder sowas. Und das heißt, mein Filter ist eh schon geringer dadurch. Aber allein durch halt die tägliche Präsenz in einem Comicladen weiß ich, was DC macht. Ich weiß, was Marvel macht. Ich weiß aber auch, was Image und Boom machen, ne? Das ist der Punkt. So.
Ja.
Und ich weiß sogar, was bei Mad Cave los ist. Also auch so jungen aufstrebenden, sag ich mal, Publishern und sowas. Und bei Dark Horse ist es oft so, wenn die Nummer 1 rauskommt, habe ich dann eine Serie in der Hand, denke so, Moment mal, das ist ja genial. Ne? Auf Adventures of Lumen N bin ich auch nur durch die Empfehlung von einem Kollegen gekommen. Ne? Das ist ein Punkt, den wir dann hier erfüllen müssen, nämlich einfach gute Serien auch mal zu empfehlen. Ja.
Dann machen wir das. Nehmen wir uns diese Aufgabe an und tragen es in die Welt. Ja, dann würde ich sagen, Cozy Comics. Lasst uns gerne wissen, was so eure Cozy Comics sind.
Ja, stimmt. Oder eure, was ihr euch vornehmt für die kommenden Wochen und Monate. Ja, euer Stapel für den Tee, für den Kakao, für den Regen, für den vielleicht Schnee.
Die dunkle Jahreszeit auf jeden Fall.
Dunkle Jahreszeit.
Genau.
Aber bevor ihr euch komplett einkuschelt und in den Winterschlaf mit Comics geht,
müsst ihr nochmal kurz auspowern und an die frische Luft.
Genau, und zwar gerne am nächsten Samstag, dem 1. November. Denn da, passend zu den Themen, die wir besprochen haben, gibt es das alljährliche Halloween Comic Fest bei uns Black Dog Comics in der Rodenbergstraße 9 hier in Berlin. Und manchen ist das vielleicht schon ein Begriff, aber für alle anderen auch, es funktioniert ähnlich wie Free Comic Book Day im Sinne von, dass es so eine Auswahl an Heften gibt, die von den Verlagen bereitgestellt werden, die irgendeine Verbindung zu Halloween haben oder gerade laufen, die dann halt praktisch besonders angeboten werden. Das sind dann so Halloween-Spezialausgaben, die gibt es dann an dem Tag und dann nutzen wir das aber immer auch so ein bisschen als, wie gesagt, generelles Halloween-Fest. Es gibt dann Rabattaktion und spezielle Raffles etc. etc. Aber vor allem, passend zum Thema, natürlich wer im Kostüm kommt, ja, kann was gewinnen. Also hier auch gerne, kommt, schmeißt euch in Schale und kommt gerne als eure Lieblingsfigur aus woher auch immer. Worauf ihr Lust habt, ihr seid auf jeden Fall gerne gesehen. Dieses Jahr zum ersten Mal, das ist ein bisschen das Besondere, wir machen einen Comic-Bazar. Und zwar ist das praktisch von KundInnen für KundInnen gedacht. Also wir haben einen Aufruf gestartet an unsere Kundschaft, dass sich gern dafür melden können und haben auch viele gemacht. Und die Idee ist halt, dass die können da ihre Shortboxen hinstellen und Sachen, von denen sie sich trennen wollen, dann da feilgeben und dann untereinander kann gehandelt werden. Wir bieten praktisch nur den Ort und ein bisschen Regenschutz für den Fall des Falls. Und wir sind selber total, total gespannt, was die Leute so mitbringen. Weil, ne, was so in so manchen Sammlungen schlummert, ist ja höchst spannend.
Ja.
Also, ne, wer auch Lust aufs Stöbern hat und zum Beispiel auch den Laden schon einmal komplett durchforstet hat, hier gibt's nochmal Neues. Manchmal ist es wirklich reines Glück, ne, denn bei irgendjemandem, ob es beim Laden oder beim, ne, Privathändler oder sonst was ist, diese eine Sache zu finden, nach der man schon jahrelang sucht, ne, das macht immer Spaß.
Ja, das ist geil. Okay, dann kommenden Samstag.
Mhm. Halloween Comic Fest.
Rodenbergstraße 9 in Berlin. Und danke, dass du da warst. Dann würde ich sagen, packen wir es für heute.
Danke, dass ich da sein durfte.
Euch dann viel Spaß beim einen Comic lesen und bis ganz bald.
Bis ganz bald.
Tschüss.
Peng Puff Pau, der Comic-Podcast, ist eine Produktion von Podnews, unterstützt von Black Dog Comics. Verantwortlicher Redakteur und Produzent Robert Moldenhauer. Alle besprochenen Comics findet ihr auf blackdog.de.
Peng Puff Pau. Der Comic Podcast.
Powered by Black Dog Comics.
Was dann halt erst durch die Recherche rauskam. Aber es. Jetzt müssen wir kurz warten, weil der Chef gerade angerufen hat. Oh. Ja, und auflegen bitte.
Hört sich an wie Luigi's Mansion.
Ja?
Also ich weiß nicht, aber zumindest ist es so wie so ein Level bei Super Mario, wo Geister sind. Also wir bleiben beim Thema.
Geil. Ja, siehst du? Also ich erinnere, weiß ich nicht, ganz früher, ne, der erste Buchstabe wurde ja immer noch ganz künstlerisch dargestellt. Ja. Aber ich, das wird hier schon wieder angerufen, das kann doch nicht sein. Ne? Er ist nicht da.